Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir blicken auf den Dürremonitor für Deutschland und fragen, worauf sich Landwirtschaft oder Binnenschifffahrt einstellen müssen. Wir blicken in dem Zusammenhang auch auf die große Hitze im Norden Sibiriens und die Wüstenbildung in Spanien. Wir sprechen in Umwelt und Verbraucher über das geplante Mercosur-Abkommen und seinen schädlichen Einfluss aus Umwelt und Klima in Südamerika. Und im Verbrauchertipp geht es um gefälschte Bewertungen auf Online-Shopping-Plattformen. Der Sommer beginnt gerade erst, doch schon jetzt leiden verschiedene Regionen und Wirtschaftsbereiche unter dem Wassermangel. Viele Landwirte müssen ihre Äcker sprengen, damit die Feldfrüchte nicht verdorren. Und die Wälder sehen nach zwei vorausgegangenen extremen Dürresommern krank aus. Und sie stehen blatt- und nadelarm da. Und das gilt nicht nur für die Fichten. Viele Flussökosysteme kippen wegen des Wassermangels und dem Temperaturanstieg. Zudem sind die großen Ströme lange Zeit über nicht schiffbar wegen des Niedrigwassers. Gestern Nachmittag gab das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig Auskunft über den Dürremonitor Deutschland auf Einladung der Grünen Bundestagsfraktion. Mit welcher Region besonders betroffen sind und mit welchen Maßnahmen vielleicht auch gegengesteuert werden könnte, darüber möchte ich jetzt mit dem Grünen Fraktionsvorsitzenden Oliver Krischer sprechen. Herr Krischer, welche Regionen sind denn in diesem Dürreatlas besonders hervorgehoben worden?
Also besonders problematisch ist es in Ostdeutschland und in großen Teilen von Norddeutschland. Aber es ist in ganz Mitteleuropa und damit auch in ganz Deutschland ein Problem. Wir haben im Grunde genommen keine Region mehr in Deutschland, wo man sagen könnte, da haben wir im Moment normale Wasser- und Niederschlagsverhältnisse. Es ist nicht mehr die Frage, ob wir in den dritten Dürresommer laufen, sondern nur die Frage ist eigentlich nur noch, wie schlimm es diesen Sommer wieder werden wird.
Wenn Sie Ostdeutschland hervorheben, liegt das an den besonders sandigen Böden oder weil da einfach insgesamt schon weniger Wasser runterkommt?
Die Niederschläge in Ostdeutschland sind insgesamt schon auch in früheren Jahrzehnten geringer gewesen. Und das hat sich jetzt nochmal dramatisch weiterentwickelt. Aber wie gesagt, es ist nicht nur ein Problem von Ostdeutschland. Ich glaube, wenn man sich die Börde-Region im Rheinland beispielsweise anguckt, auch da sieht man trotz Regen in den letzten Tagen, auch wenn da einiges an Niederschlag gefallen ist, die Böden sind immer noch staubtrocken.
Nun gibt es allerdings manchmal Regenereignisse, also Starkregen, wo sehr, sehr viel auf einmal runterkommt. Was könnten denn Lösungen sein? Speicherbecken?
Ja, das ist genau das Problem. Wir haben lange Zeiten, wo Dürre ist, wo Trockenheit ist. Das haben wir jetzt im März und April wieder erlebt. Da ist nur 4% des Niederschlags gefallen. Und dann plötzlich gibt es in wenigen Stunden extreme Starkereignisse. Und da müssen wir einfach drüber reden, wie können wir unter Umständen auch diese Wassermengen dann auffangen. Wenn man in Länder schaut, die schon länger mit solchen Klimaverhältnissen leben müssen, da gibt es entsprechend auch solche Dinge. Das war bisher in Deutschland nicht üblich und das wird einfach auch eine starke Veränderung der gesamten Wasserwirtschaft bedeuten, dass wir uns auch mit neuen Technologien auseinandersetzen müssen.
Wenn Sie von Wasserwirtschaft sprechen, wie stark sind denn eigentlich die Binnenschifffahrt oder wie stark ist die Binnenschifffahrt betroffen?
Ja, für die Binnenschifffahrt ist das ein Riesenproblem, weil gerade der Rhein als Hauptwasserstraße in Deutschland, aber auch die anderen großen Flüsse, wenn da Niedrigwasser auftritt, können die Schiffe nicht mehr so viel laden. Wir haben im Dürresommer 2018 und 2019 erlebt, dass Industriebetriebe, beispielsweise wie die BASF in Ludwigshafen oder ThyssenKrupp in Duisburg, dass die dreistellige Millionenverluste gemacht haben, weil sie mit Materialien nicht mehr geliefert werden konnten, Produktion herunterfahren müssen. Es gab Einschränkungen bei der Mineralölversorgung in Baden-Württemberg. Das sind alles Folgen dieser Dürre und Folgen der Klimakrise.
Wie sinnvoll sind denn dann noch die Vertiefung der Elbe oder auch an anderen Stellen der Oder?
Das mit wasserbaulichen Maßnahmen zu lösen, glaube ich, das wird am Ende keine Antwort sein, sondern wir werden hier einfach darüber diskutieren müssen, wie sind Veränderungen an den Schiffen möglich? Brauchen wir Schiffe, die geringere Tiefgänge haben? Was können andere Verkehrsträger, umweltfreundliche, CO2-freie Verkehrsträger wie die Eisenbahn übernehmen? Also das sind alles verkehrspolitische Reaktionen darauf. Aber man sieht halt einfach, wie dramatisch die Auswirkungen sind, dass es am Ende nicht nur um Land- und Forstwirtschaft geht. Das ist schon sehr schlimm, was da im Wald passiert. Aber es hat auch für Unternehmen inzwischen existenzielle Auswirkungen.
Wo kommt es denn schon zu spürbaren Konkurrenzsituationen um Trinkwasser?
Wir erleben das in vielen Regionen Deutschlands, wo Bewässerung eigentlich bisher kein Thema war. Da wurde Ackerbau ganz normal betrieben und das Wasser kam allein vom Regen. Heute beobachten wir, dass Bewässerung eigentlich an ganz, ganz vielen Stellen stattfindet. Und wir haben das gestern auch in Gesprächen erlebt, wo Landwirtschaftsvertreter und Vertreter der kommunalen Wasserwirtschaft, also die Trinkwasserversorgung, gleich aneinander gerieten und die Konkurrenzsituation deutlich wird, wenn beispielsweise, und das kann uns diesen Sommer ja wieder blühen, die Wasserwerke sagen, liebe Menschen, schränkt euren Verbrauch ein, wir dann aber gleichzeitig auf den Feldern beobachten, dass große Mengen zur Bewässerung der Äcker genutzt werden, dann ist da real die Konkurrenzsituation schon vorhanden und dann werden Menschen sagen, warum muss ich meinen Wasserverbrauch einschränken, wenn der Bauer den Maisacker damit weiter bewässert, und schon sind wir mitten in der Diskussion drin.
Was bedeutet das denn für den Grundwasserspiegel und die Qualität des Trinkwassers, wenn dieses Wasser auf den Maisacker kommt?
Ja, das haben wir heute schon als Problem. Es ist ja nicht nur die Frage, dass wir zu wenig Wasser haben, sondern die Qualität des Wassers ist oft auch ein Problem. Wir können heute an vielen Stellen Grundwasser schon nicht mehr nutzen, weil es sehr stark mit Nitrat belastet ist, das vor allen Dingen aus der Landwirtschaft kommt. Und es kommt einfach noch ein Faktor hinzu, der, glaube ich, für viele Menschen gar nicht selbstverständlich ist. Wenn diese Hitzeperioden, wie wir sie in den letzten Jahren auch hatten, wenn die weiter anhalten, und dafür spricht im Moment alles, dann wird auch das Temperaturniveau in den Leitungssystemen deutlich ansteigen, weil wir die Hitze einfach in die Erde eindringt und dann wird auch unter Umständen das Wasser doch nicht mehr genießbar sein. Das sind alles Herausforderungen, die diese Dürre- und Hitzeperioden mit sich bringen in ganz, ganz vielen Bereichen, und das wird noch insgesamt ein Problem werden, das alles zu bewältigen.
Über den Dürremonitor für Deutschland sprach ich mit dem Grünen-Fraktionsvorsitzenden Oliver Krischer. Vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.
Die Auswirkungen des Klimawandels sind in den Alpen besonders deutlich zu sehen, wo die Gletscher so schnell schmelzen, dass auch hier die Sorge vor dem Wassermangel in der Zukunft groß ist. Doch nicht nur in den Alpen, auch in Sibirien schmilzt das Eis unter den gestiegenen Temperaturen. Überschwemmungen und Erosion sind die Folge. Sabine Stör schildert die aktuelle Lage.
Sibirien steht in der Vorstellung vieler ja für Kälte. Die Thermometer im Norden der Region aber zeigen gerade 30 Grad und mehr. Die ganze Woche soll das noch so bleiben. Erst für das Wochenende sagen die Meteorologen Abkühlung voraus. In einer Region, in der man um diese Zeit normalerweise noch eine Jacke braucht und die Hitze für kurze Zeit erst im Juli kommt. In der Kleinstadt Werchojansk in der Region Jakutien, die sich mit Temperaturen unter minus 60 Grad eine der kältesten der Welt rühmt, schwitzten am vergangenen Samstag alle bei 38 Grad, hieß es, und das nördlich des Polarkreises. Eine Region weiter nordwestlich meldete bereits Ende Mai deutlich höhere Temperaturen als sonst üblich. Das staatsnahe russische Fernsehen spricht von Hitzerekord und hebt hervor, dass die Tiere mehr litten als die Menschen, die wüssten, wie sie mit den hohen Temperaturen klarkommen. Die Hitzewelle in Sibirien begünstigt starke Waldbrände. Allein in Jakutien brennen laut Behördenangaben etwa 300.000 Hektar, etwa die Größe des Saarlandes. Der Nachrichtenagentur RIA Novosti sagte der wissenschaftliche Direktor des Hydrometeorologischen Zentrums, schon im Winter wurde das Wetter ungewöhnlich lange von einem warmen Wind aus dem Atlantik bestimmt, sodass sich das über Westsibirien übliche Hochdruckgebiet nicht ausbilden konnte. Außerdem steigen die Temperaturen in der Region, weil Eis und Schnee tauen, die Sonnenstrahlen reflektieren. Fehlt der Schnee, erhitzen die Strahlen die Erde.
Spanien ist eines der Länder, das in Europa am stärksten von Dürre betroffen ist. Im Süden des Landes herrscht ohnehin ein trockenes Klima. Absurderweise werden aber dort die Gemüse- und Fruchtsorten angebaut, die besonders viel Wasser brauchen. Und so verschärft die industrielle Landwirtschaft die Wassernot noch zusätzlich. Oliver Neuroth berichtet.
Sie nennen es das Plastikmeer, El Mar de Plástico. Gemeint ist der riesige Park aus Gewächshäusern mit Plastikdächern in der südspanischen Provinz Almería. Er umfasst rund 31.000 Hektar, eine Fläche so groß wie die Stadt München. Hier wachsen das ganze Jahr über Salat, Paprika, Brokkoli oder Gurken, vor allem für den deutschen Markt. Gemüse, das viel Wasser benötigt, sagt José Calaforo, Geologe an der Universität Almeria. Für ein Kilo Tomaten braucht man hier etwa 30 Liter Wasser. Das ist paradox. Wir transportieren Wasser aus einem der trockensten Gebiete Europas in den Norden Europas, dorthin, wo es sehr viel Wasser gibt. Die industrielle Landwirtschaft in Südspanien ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Zwar setzen viele Bauern inzwischen auch auf Biogemüse, was immerhin den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert, aber Wasser brauchen sie trotzdem. 80% des gesamten Wasserverbrauchs Spaniens geht nach Schätzungen für die Agrarindustrie drauf. Umweltaktivist José Garrido fordert ein schnelles Umdenken. Das kann nicht so unkontrolliert weitergehen. Unser Wasser ist begrenzt, die Bodenflächen sind es ebenfalls. Wir brauchen bessere Kontrollen. Die zuständigen Politiker wollen nicht wirklich etwas an der Situation ändern. Die Bauern leben gut vom Gemüseanbau. Die Gemeinden rund um das Plastikmeer gehören zu den reichsten Spaniens. Der konservative Bürgermeister Almerias, Ramon Fernández Pacheco, sagt, man gehe verantwortungsvoll mit den Ressourcen um. Die Agrarindustrie arbeitet nachhaltig und sichert Arbeitsplätze. Die Hälfte unserer Bevölkerung lebt von dieser Landwirtschaft. Die Gewächshäuser haben uns den Fortschritt gebracht. Ortswechsel. 400 Kilometer westlich von Almeria liegt der Nationalpark Doñana, das Zuhause von seltenen Tierarten wie dem iberischen Luchs und das Winterquartier von jährlich rund 6 Millionen Zugvögeln. Rund um den Park blüht der Obstanbau. Das Gebiet ist der größte Erdbeerlieferant Spaniens. Um die Plantagen zu bewässern, bohren Bauern oft Brunnen, und zwar ohne Erlaubnis. Eva Hernandez von WWF Spanien. Es gibt mehr als 1000 illegale Brunnen dort. Das führt dazu, dass der Grundwasserspiegel auf einem bedrohlich niedrigen Niveau ist. Im Norden und Nordwesten von Doñana ist die Lage alarmierend. In den vergangenen Jahren ist es immer schlimmer geworden. Immerhin haben die Behörden der Region Andalusien in den zurückliegenden Monaten einige illegale Brunnen verschlossen. Und auch die spanische Regierung in Madrid sei alarmiert, heißt es von WWF, und starte Projekte gegen die Wasserknappheit im Süden. Ein erster Schritt eines wahrscheinlich sehr langen Weges.
Vor einem Jahr gab die EU-Kommission bekannt, dass das EU-Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur grundsätzlich steht. Dieses Abkommen wird von Umwelt-, Klimaschützern und Menschenrechtsorganisationen schon lange kritisiert, weil die zollbegünstigte Einfuhrquote in die EU unter anderem die Rodung des Regenwaldes vorantreiben würde. Heute stellen das katholische Hilfswerk Miserio und die Umweltschutzorganisation Greenpeace eine gemeinsame Studie vor, die die gravierenden ökologischen und menschenrechtlichen Folgen aufzeigt. Ich bin jetzt verbunden mit Jürgen Knirsch, er ist Handelsexperte bei Greenpeace. Herr Knirsch, welche Produkte bzw. Rohstoffe werden denn jetzt schon aus den Ländern des südamerikanischen Staatenbundes in die EU importiert?
Ja, schönen guten Tag, Frau Fecke.
Wir
importieren bereits jetzt schon relativ viel Waren aus diesen Ländern, die sich aber alle zuordnen lassen zu Rohstoffen. Wir haben auf der einen Seite agrarische Rohstoffe, die meisten kennen wir, Kaffee, Orangensaft, aber auch vor allen Dingen in großen Mengen Sojabohnen oder Sojaschrot als Futtermittel. Was vielleicht nicht so bekannt ist, ist, dass wir auch relativ viel Eisenerz, Kupfer, Gold aus den Mercosur-Ländern und vor allen Dingen auch aus Brasilien bekommen. Diese Einfuhren werden sich durch dieses Abkommen intensivieren, dadurch, dass die Zölle abgebaut werden, Quoten erhöht werden oder die Staaten der Mercosur-Länder keine Möglichkeit mehr haben, diesen Export zu beschränken. Auf der Gegenseite möchten wir gerne unsere Industrieprodukte dorthin schicken. Das heißt, unsere Autos, unsere Chemieprodukte, unsere Maschinen, unsere elektronischen Geräte. Das ist im Großen und Ganzen der Deal. Kurz zusammengefasst, mehr Kühe, die reinkommen, weil wir halt auch mehr Fleisch importieren werden und mehr Autos, die rausgehen, weil wir Industrieprodukte in diese Länder exportieren wollen oder noch stärker exportieren wollen.
Nun wollen diese Länder ja auch exportieren. Viele von denen stehen wirtschaftlich wirklich schlecht da. Wie soll man denen denn erklären, dass sie bestimmte Erze nicht mehr abbauen sollen?
Ja, wir wissen ja, dass mit dem Abbau dieser Erze Probleme verbunden sind. Vor allen Dingen, wenn wir uns Brasilien angucken, da gab es im letzten Januar eine Katastrophe, als eine Eisenerzmine ein Rückhaltebecken hatte, wo der Damm gebrochen war und die giftigen Rückhalteschlacken sich in die Umgebung flossen. 272 Menschen sind gestorben. Die Gegend ist vergiftet, das Trinkwasser ist verseucht. Normalerweise würde von einem modernen Handelsabkommen erwarten, dass es Vorgaben macht, dass so etwas nicht passieren kann, beziehungsweise wenn es denn doch passiert, dass die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Was wir bei dem EU-Mercosur-Abkommen sehen, das ist ein Abkommen, was eigentlich ins letzte Jahrhundert passt. Wir wollen die Rohstoffe haben und kümmern uns wenig, unter welchen Bedingungen sie angebaut werden oder gewonnen werden, und möchten gern unsere Hightech-Industrieprodukte dahin schicken. Natürlich haben Länder wie Argentinien vor allen Dingen oder auch Brasilien wirtschaftliche Interessen, wollen auf den Export setzen. Wir sind ja auch gar nicht gegen Export oder gegen Handel. Wir finden nur, dass die Produkte, die aus diesen Ländern kommen, bestimmte Standards genügen müssen und dass mit ihnen keine Waldzerstörung oder keine Menschenrechtsverletzung einhergeht.
Und es ist nichts festgeschrieben in der Hinsicht in diesem Abkommen?
Leider nicht. Wir haben zwar das berühmte Nachhaltigkeitskapitel, wie in jedem Abkommen, was die EU mit anderen Handelspartnern macht. Das klingt auch ganz schön, wenn man das liest. Das große Problem ist nur, es ist nicht durchsetzungsfähig. Dieses Kapitel ist ausgenommen von einer sogenannten Staat-zu-Staat-Streitschlichtung zwischen den Vertragspartnern. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Herr Bolsonaro, wie er ja vor seiner Wahl mal angekündigt hat, das Pariser Klimaschutzabkommen verlassen will, hätte die EU durch dieses Handelsabkommen keine Möglichkeiten, ihn zum Bleiben zu bewegen, obwohl in diesem Nachhaltigkeitskapitel schöne Worte zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens stehen.
Warum würde diese zollbegünstigte Einfuhrquote in die EU die Rodung des Regenwaldes vorantreiben?
Wenn wir bei dem Eisenerzbeispiel bleiben, wir haben die Eisenerzminen. Um die auszubauen, werden Wälder gerodet. Wir haben dann das Eisenerz, was weiterverarbeitet wird. Für die Weiterverarbeitung und für das Schmelzen wird Holzkohle benötigt. Die Holzkohle wird aus schnell wachsenden Eukalyptuswäldern gewonnen. Für diese schnell wachsenden Eukalyptuswälder wird der andere Regenwald oder der andere Wald geopfert. Das heißt, wir haben eine Intensivierung der Produktion, die immer zulasten des Waldes geht.
Das gilt auch für Soja wahrscheinlich, ne?
Das gilt halt auch für Soja oder das gilt halt auch für Rindfleisch. Es sollen ja insgesamt 99.000 Tonnen mehr Rindfleisch durch das Abkommen nach Europa kommen. Wir bekommen jetzt bereits schon in der Größenordnung von 200.000 Tonnen Rindfleisch aus diesen vier Mercosur-Ländern. Für die Rinder brauchen wir Weideflächen, für die Rinder brauchen wir aber auch Futtermittel, Soja. Für Weideflächen und Sojaanbau brauchen wir halt Platz. Und der wird geschaffen, indem man den Wald abholzt und damit das Klima beeinträchtigt.
Heute stellt das katholische Hilfswerk Miserio und die Umweltschutzorganisation Greenpeace ihre gemeinsame Studie vor über die Auswirkungen des geplanten Mercosur-Handelsabkommens. Ich sprach mit Jürgen Knirsch, Handelsexperte bei Greenpeace. Vielen Dank dafür. Der Bayer-Konzern konnte einen Erfolg erringen bei einem der zahlreichen Gerichtsverfahren wegen der Risiken des Totalherbizids Glyphosat. Ein Richter entschied, dass der Bundesstaat Kalifornien Herstellern keine Krebswarnung für Unkrautvernichter vorschreiben könne. Markus Schule.
Ein Bundesrichter in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento gab damit einem Antrag von Bayer und anderen Unternehmen statt. Der Konzern muss damit nicht der Auflage des Bundesstaates nachkommen und vor Krebsrisiken warnen. Hintergrund: Kalifornien hatte eine entsprechende Kennzeichnung verlangt, weil die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation 2015 den Unkrautvernichter als wahrscheinlich krebserregend eingestuft hatte. Andere Behörden waren dagegen nicht zu diesem Urteil gekommen. Bayer hatte immer wieder betont, dass das Mittel bei vorschriftsgemäßer Anwendung ungefährlich sei. Bundesrichter William Schapp sah dies genauso. Nach drei verlorenen Prozessen und hohen Schadenersatzurteilen wegen angeblicher Krebsrisiken sind dennoch zehntausende Klagen in den USA anhängig. Bayer geht gegen die bisherigen Urteile vor, verhandelt aber auch einen Vergleich. Analysten schätzen, dass dieser um die 10 Milliarden Euro kosten könnte.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer im Internet einkauft, ist für Ratschläge und Bewertungen in der Regel dankbar. Und da ist es praktisch, dass bei vielen Online-Händlern neben der Ware gleich die Produktbewertung steht. Doch wie seriös sind diese vermeintlichen Kundenrezensionen? Die Stiftung Warentest hat sich anonym bei spezialisierten Agenturen angemeldet, die nichts anderes tun, als Kunden für eine Produktbewertung zu gewinnen. Die Ergebnisse dieser Stichprobe sind wenig erfreulich. Da wird nicht selten getrickst und auch viel manipuliert, so die Warentester. Dieter Nürnberger mit den Details.
Meist werden Sterne vergeben, auf einer Skala von 1 bis 5. Bewertet werden Produkte, Hotels oder beispielsweise auch Dienstleistungen. Die Bewertungslisten sollen die Kaufentscheidung erleichtern. Doch stecken dahinter wirklich immer Verbraucher, die das Produkt bereits gekauft und nach ihren Erfahrungen bewertet haben? Mitarbeiter der Stiftung Warentest meldeten sich inkognito bei Bewertungsportalen im Internet an, so Warentesterin Sandra Schwarz.
Die kann man finden, indem man so Schlagwörter eingibt wie Produktbewerter werden und meldet sich dort einfach an. Und dann bewirbt man sich auf Produktbewertung, also man sucht sich ein Produkt aus dort auf dieser Website. Und wenn man den Zuschlag bekommt, dann darf man das machen.
Die Agenturen zahlen sogar für die Kundenbewertungen, meist aber nur kleine Beträge. Oder der Rezensent kann die Ware günstiger kaufen oder sogar behalten. Für 7 untersuchte Agenturen gaben die Warentester jeweils 6 Bewertungen ab. Doch bevor diese dann auch veröffentlicht werden, prüfen die Agenturen den Inhalt. Konkret, bei knapp 2/3 der Bewertungen nahmen sie auf das Geschriebene Einfluss.
Wir wurden dann zum Teil aufgefordert, die Sterne aufzubessern. Und manchmal war es auch so, dass wir gar kein Produkt in der Hand hatten. Also, dass die uns einfach ein Foto gegeben haben von einem Pullover oder einem Kopfhörer und gesagt haben, jetzt schreibt uns doch mal eine Bewertung dazu.
Mitunter wurden die anonymen Warentester auch aufgefordert, negative Anmerkungen über ein Produkt zu entfernen. Der Blick hinter die Kulissen der Bewertungssterne zeigte auch, dass es noch weitere Möglichkeiten gibt, eine Kundeneinschätzung zu beeinflussen, so Sandra Schwarz.
Wir wurden auch aufgefordert, Bewertungen von anderen Kunden, zum Beispiel bei Amazon, als nützlich zu markieren. Da denkt man erstmal, naja, ist vielleicht nicht so schlimm, aber ist ganz interessant, weil die Nützlichkeit der Bewertung fließt bei Amazon in die Sterneberechnung ein und deshalb lohnt es hier durchaus, ordentlich zu manipulieren.
Doch damit nicht genug. In einer zweiten Stichprobe fragte ein von der Stiftung Warentest beauftragter Internethändler inkognito bei den Bewertungsagenturen nach, ob er für sein Google-Profil auch Top-Kritiken bestellen und somit kaufen könne. Einige Bewertungsagenturen antworteten prompt und entlarvend ehrlich.
Die haben uns zurückgeschrieben, ja, natürlich ist es überhaupt gar kein Problem, dass sie bei uns Höchstbewertungen kaufen. Man kauft die meistens im Set, also 10 Bewertungen für 99 Euro. Und nachdem wir bezahlt hatten, sind die dann auch eingetrudelt auf dem Google-Profil unseres Händlers.
Fazit dieser verdeckten Warentest-Stichprobe: Auch wenn ein Produkt Dutzende von positiven Bewertungen hat, heißt dies noch lange nicht, dass es auch gut ist. Zudem sollte klar sein, dass nicht hinter jeder Bewertung auch wirklich ein früherer Käufer steht. Manipulationen oder Fake-Bewertungen seien nicht ausgeschlossen, sie würden durch einige Bewertungsagenturen im Netz sogar gefördert. Die Online-Bewertungen sollten somit mit Skepsis gelesen werden. Und hilfreicher sei es vielleicht auch, mit den negativen Bewertungen anzufangen. Warentesterin Sandra Schwarz.
Also klagen mehrere Nutzer über denselben Mangel, dann ist das meistens ein starkes Indiz für eine Schwachstelle. Und auch den Rezensenten können Sie sich genauer angucken, zum Beispiel bei Google oder Amazon lassen sich ja die Profile anklicken von denen, die da Bewertungen schreiben. Und wenn das jemand ist, der permanent 5 Sterne vergibt oder der in einer Woche 10 Handys bewertet hat, dann können Sie davon ausgehen, dass das vermutlich kein normaler Verbraucher ist.
Dieter Nürnberger informierte uns über Fake-Bewertungen auf Online-Shopping-Plattformen. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Dirk Oliver Heckmann mit der Sendung Information am Mittag. Dort geht es unter anderem um den Polizeieinsatz im Hambacher Forst. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.